Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kodifiziert, der Prof-Talk an der Universität Passau. Mein Name ist Tim, ich studiere im Master Kommunikation in der digitalen Gesellschaft im zweiten Semester. Und letztes Mal hatten wir Frau Professor Dr. Schmidt-Petri bei uns im Studio und haben sie zum Thema Klimakommunikation und Energiewende befragt. Heute geht es um das Thema Satire, Karikaturen, Memes und Cancel Culture. Und dafür habe ich heute Herrn Professor Dr. Knieper bei uns im Studio. Und ich würde sagen, bevor wir mit der ersten Interviewfrage loslegen, stelle ich sie einmal kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch wissen, wer uns denn heute im Interview ein paar Fragen beantworten wird. Also Ihre Schwerpunkte der Lehre sind natürlich die digitale, strategische und politische Kommunikation, außerdem die Medienökonomie sowie die Kommunikations- und Medienethik und die Statistik. Und Ihre Forschungsschwerpunkte sind die gesellschaftliche Auswirkung der Mobil- und Online-Kommunikation sowie die Entwicklung und Evaluation von Instrumenten der visuellen Public Relations. Und seit Oktober 2021 sind Sie Studiengangsleiter des Studiengangs Bachelor Journalistik und strategische Kommunikation hier an der Uni Passau. Und seit Mai 2021 sind Sie Vorstandsvorsitzender JFF Jugend, Film, Fernsehen e.V.
Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Sehr schmeichelhaft, sehr umfangreich.
Super. Vielleicht noch kurz die Info, dass Sie seit September 2010 Inhaber des Lehrstuhls für digitale und strategische Kommunikation ebenfalls hier an der Universität Passau sind. Dann starten wir auch schon gleich mit der ersten Frage. Und zwar, haben Sie ein Lieblingsmeme? Und wenn ja, würden Sie das mit uns teilen?
Das ist jetzt immer doch sehr schwierig, aus dem Stegreif zu beantworten. Wenn man erstmal überlegt, was ist denn überhaupt ein Meme, dann muss man halt erstmal feststellen, es ist nichts anderes als eine Referenzgruppe. Von daher auch unser Curriculum im Kodi ist in gewisser Weise ein Meme, weil es nämlich genau diesen Definitionen entspricht, nämlich Weitergabe, die Veränderung, die kontinuierliche, die Distribution, das Einbringen. Aber das ist sicherlich nicht das, was Sie jetzt unter Meme oder Memes meinen. Es geht vermutlich bei Ihnen jetzt eher die Frage darum, gibt es ein Image-Makro, das einem einfällt, wo man sagt, ja, das beeindruckt einen. Gut, der Klassiker ist natürlich immer wieder Putin, was ja auch momentan ganz gut zum Ukraine-Krieg passt, der dann eben sagt, Ukraine, no, Mikraine. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, nämlich das einnehmende Moment eines, ja, nennen wir es mal Autokraten, der meint, ihm gehört die Welt.
Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, wir werden das Meme bereitstellen. Das heißt, ihr könnt euch das dann später nochmal in Ruhe anschauen. Wenn wir jetzt von Memes sprechen, vor allem von Memes, die man selber erstellt, dann reden wir ja auch in gewisser Weise von Kontexten, in denen diese Memes dann sozusagen erstellt werden. Es kann ja sein, dass man in einem gewissen Kontext, aus einer gewissen Situation heraus ein Meme erstellt, das online teilt und das dann von einer Person wahrgenommen, aufgenommen wird, die gerade in einem ganz anderen Kontext steht und das eben ganz anders versteht und dann zum Beispiel auch missversteht. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema, und zwar bei der Empörung und bei der Bildkompetenz oder etwas genauer die Empörungsdemokratie. Und zwar haben Sie mal gesagt in einem Beitrag aus 2020 zum Thema politische Satire und Karikaturen, dass die Gesellschaft immer dünnhäutiger wird. Pörksen labelt das unter dem Begriff der Empörungsdemokratie. Und dabei werden insbesondere emotionale Urteile immer wichtiger, wobei der demokratische Diskurs häufiger durch Vorurteile oder eben durch übertriebene Nonplusultra-Meinung ersetzt wird. Und in diesem Kontext ist die Rolle von Satire und kritischer Karikatur für die Bildung von Meinung ja eigentlich besonders wichtig und soll irgendwie auch anregen, die Ereignisse, die so geschehen, zu hinterfragen, auch kritisch zu hinterfragen. Und Sie selbst sagen aber, dass dies heute teilweise gar nicht mehr möglich ist, da die meisten Menschen nicht mehr in der Lage sind, das ist ein Zitat, Karikaturen im Sinne des Zeichners zu dekodieren. Zitat Ende. Jetzt natürlich die Frage an Sie, woran liegt das denn?
Es hat sicherlich mehrere Ursachen. Das eine ist tatsächlich, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns auf Standpunkte einzulassen, die dem eigenen Standpunkt widersprechen, dass wir so geprägt sind durch unsere eigene Sozialisation, durch unseren eigenen Wahrnehmungskorridor, dass wir auch tatsächlich Karikaturen immer in unserem Sinne enkodieren, dass wir hier auch gar kein Verständnis mehr für Bildsprache haben. Also die Kulturtechnik des Sehens wird schulisch nicht vermittelt. Wir meinen, nur weil wir in die Umwelt schauen können, hätten wir schon also das reflexive, sehende Moment auch mit dabei, was de facto nicht ist. Und wir könnten jetzt also tatsächlich immer weiter fortsetzen und irgendwann sagen, na ja gut, wenn Leute tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, Karikatur entsprechend zu dekodieren, nicht mehr im Sinne des Zeichners oder der Zeichnerin zu interpretieren. Also im Prinzip ist eine Eintaktung zwischen Enkodierung und Dekodierung gibt, haben wir eigentlich schon verloren. Und im Prinzip ist es so, dass sich Leute auch immer, wir haben es ja vorhin gesagt, Empörungsgesellschaft, immer sofort angegriffen fühlen. Es ist unabhängig davon, was eigentlich dargestellt wird, wenn ich es nicht konsonant in mein Weltbild einbauen kann, erregt mich die Zeichnung, triggert mich die Zeichnung, führt zu Empörung, und das sind so die Probleme.
Sie haben es ja jetzt gerade schon angesprochen, oder es hat sich so ein bisschen, man hat das so ein bisschen rausgehört, der öffentliche Diskurs, also diese Fähigkeit, Dinge im Sinne des Zeichners oder des Creators sozusagen zu dekodieren, lässt sich das Ihrer Meinung nach auch auf den allgemeinen öffentlichen Diskurs, also die allgemeine Diskutierkultur ausweiten, diese Aussage?
Ja, also es lässt sich aus naheliegenden Gründen ausweiten. Also bei der Karikatur sind wir noch dabei, dass wir bestimmte Kompetenzen mitbringen müssen. Wir müssen also wissen, welches Portfolio der Einkleidung gibt es, und dann auch wissen, wie eben einzelne Allegorien, Personifikationen, Symbole entsprechend belegt sind. Und das gilt auch für den textuellen Diskurs. Also ich muss einfach zunächst mal entsprechend eine Allgemeinbildung haben, um eben bestimmte Anspielungen, bestimmte Argumente zu durchdringen. Das ist oftmals eben nicht mehr der Fall. Dann steht mir im Weg, dass ich die Beobachtung mache, dass die Leute sehr meinungsstabil sind. Das heißt, sie lassen sich auch durch Argumente nicht mehr überzeugen. Es geht eigentlich ausschließlich darum, entweder wird die eigene Meinung bestätigt, dann sind die Leute bereit, in einen Pseudodiskurs einzusteigen. Dann sagt man ja, genau, so ist es, und bestärken sich gegenseitig. Wenn die Argumente anders sind, dann setzt man sich nicht mehr mit den Hintergründen, mit den Fakten oder sonst was auseinander, sondern merkt nur, es passt nicht zu seiner eigenen Einstellung, es passt nicht zu seinem eigenen Weltbild. Und schon hat man dann den anderen als Gegner, und es ist viel leichter, die andere Person zu stigmatisieren, zu skandalisieren, weil man sich dann einem vernünftigen Diskurs entziehen kann. Auch in der Politik, es funktioniert ja ganz, ganz ähnlich. Hier ist jegliche Diskurskultur eigentlich auf den Hund gekommen. Also schlussendlich geht es darum, Strategien zu fahren, die die eigene Macht stabilisieren, und Zuhören der Politiker in eine Kommunikation mit den WählerInnen treten und dann auch zu seinem Einlösen der kommunikativen Bringschuld stehen, gerät immer mehr in den Hintergrund. Oder um es kurz zu machen, ja, wir haben es verlernt, miteinander zu diskutieren. Wir haben verlernt, unsere Allgemeinbildung ergebnisoffen für Gespräche einzusetzen.
Wenn wir jetzt noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass Sie sagen, wir haben es verlernt, miteinander zu diskutieren, dann kommt da ja irgendwo auch die Kompetenzfrage auf. Also es ist ja irgendwie auch kompetenzbedingt, ob man sich geistig auf Argumente einlassen kann, die die eigene Meinung zum Beispiel entkräften. Und da möchte ich jetzt gerne auf die Bildkompetenz mit Ihnen zu sprechen kommen, weil Sie haben sich ja auch, das habe ich gerade schon erwähnt, mit der Bildethik beschäftigt. Und die ist ja vor allem heutzutage sehr wichtig, weil es ja mittlerweile sehr viele Eingriffsmöglichkeiten gibt, eigene Bilder und Videos so zu bearbeiten, dass man als Konsument oder als Consumer gar nicht mehr genau weiß, zeigt dieses Bild oder dieses Video noch die Realität. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Instagram oder von TikTok reden, also das sind ja Apps, die praktisch einen eigenen Editor von Video- und Bildmaterial schon mit eingebaut haben. Und da sind vor allem junge Leute ich will nicht sagen betroffen, aber vor allem merkt man das bei jungen Leuten, dass dort die Kompetenz, bearbeitete Bilder zu erkennen, höher ist. Und jetzt ist die Frage, denken Sie, dass diese Digital Natives, also diese junge Generation an Prosumern, dank ihrer Erfahrungen online, weil sie praktisch mit dem Internet aufgewachsen sind, eine höhere Bildkompetenz haben als beispielsweise dann ihre Eltern?
Schwer zu beantworten. Also zunächst mal haben Digital Natives eine höhere Digitalkompetenz. Auf der anderen Seite, ob sich das durchschlägt auf die Bildkompetenz, möchte ich ein Stück weit bezweifeln. Also zunächst mal, ein Bild ist ein Bild. Ein Bild zeigt, was es zeigt. Also sehr tautologisch gesprochen, jetzt nach Wittgenstein. Also insofern zeigt ein Bild immer die Wahrheit, weil es eben das zeigt, was Gegenstand ist. Die Frage ist jetzt eher, wann werden Bilder mit Täuschungsabsicht weiter verbreitet? Und da sind wir, da wird ein Schuh draus. Die junge Generation oder die digital affine Generation weiß, wie man Bilder nachbearbeitet, weiß, wie man Bilder hübscht. Ob sie hingegen Bilder, die gehübscht sind oder Bilder, die tatsächlich mit einer Täuschungsabsicht, weil sie bestimmte Sachen entweder eingefügt haben, bestimmte Sachen ausgeklammert haben, weil sie Illustrationen sind, die zu einer anderen Zeit entstanden sind, zur Illustration eines bestimmten Ereignisses, ob sie mit einer anderen Bildunterschrift, die irreführend ist, versehen worden ist, ob sie das dann besser erkennen, das wage ich zu bezweifeln. Also es wäre wünschenswert oder es wäre ja eigentlich naheliegend, dass man sagt, naja, wenn ich diese eigene Bildbearbeitungskompetenz aufgebaut habe, müsste ich eigentlich auch in der Lage sein, bildmanipulierte oder falsch kontextualisierte Bilder hier klarer zu erkennen. Meine Erfahrung ist, dem ist nicht so. Es ist allenfalls sogar so, weil man selbst diese, nennen wir es ruhig mal, Manipulationstechniken anwendet, ein Stück weit vielleicht sogar toleranter wird gegenüber Bildmanipulation. Das heißt also etwa im Journalismus früher No-Gos, dass man über Landleitungen rausnimmt, dass man bestimmte Bildelemente rausnimmt, die die Ästhetik gestört haben, wird möglicherweise sogar heute stärker toleriert als früher. Also eigentlich würde ich eher sagen, sollte man vielleicht mal in die Richtung denken, ob eine Digitalisierungskompetenz zu einer höheren Toleranz von Bildmanipulation führt und gleichzeitig kein Anstieg der Beurteilungskompetenz, was Bildmanipulation betrifft, zu beobachten ist.
Bevor wir jetzt kurz nochmal auf die Toleranz zu sprechen kommen, wollte ich Sie kurz fragen, Sie haben ganz am Anfang Ihrer Antwort von Tautologie oder tautologisch gesprochen. Vielleicht können Sie das kurz erklären, was Sie damit meinen, dass zum Beispiel ein Bild immer die Wahrheit sagt, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht nicht wissen, was der Begriff bedeutet.
Gut, also zunächst mal Tautologie. Man erklärt einen Begriff unter Verwendung des Begriffs. Also da ist das klassische Beispiel aus dem Woyzeck, wenn der Offizier Woyzeck erklärt, Moral ist, wenn man moralisch ist. Also da hat man so ein ganz klassisches tautologisches Beispiel. Die Frage, warum zeigt ein Bild immer die Wahrheit? Weil ein Bild eben das darstellt, was es darstellt. Das heißt, ich habe hier ein Objekt vor mir, das ich mir visuell erarbeiten kann, und tatsächlich ist dieser Bildinhalt, der mir gezeigt wird, das ist eben der Gegenstand der Auseinandersetzung, und das ist dann erstmal also die Wahrheit, die gezeigt wird. Und dann kann ich überlegen, wie stark wurde, und das scheint jetzt auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, wie stark wurde die Wahrheit quasi konstruiert, nämlich von denjenigen, die Bilder hergestellt und distribuiert haben. Wurde hier ein Eingriff gemacht? Wurden die Bilder mit einer Absicht weitergegeben, tatsächlich hier Wissensvermittlung stattfinden zu lassen? Oder wurden die Bilder eben weitergegeben mit einer Täuschungsabsicht? Und selbst wenn es eine Täuschungsabsicht ist und die Bilder deswegen vorher gegenüber einem anderen Ursprungsbild eine Manipulation erfahren haben, sind dann diese Produkte, die mit Täuschungsabsicht vertrieben werden, trotzdem noch Produkte mit einem bestimmten Inhalt, und deswegen sagt man auch mit einer bestimmten Wahrheit.
Sie haben ja auch vorhin von Toleranz gesprochen, und da ist mir irgendwie der Begriff Cancel Culture gekommen. Also Cancel Culture ist, glaube ich, ein Begriff, den haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Der ist ja auch so ein bisschen in der aktuellen Popkultur verankert. Ich würde den Begriff einmal kurz definieren, damit jeder weiß, wovon wir sprechen, wenn wir von Cancel Culture sprechen. Und zwar ist es im Prinzip einfach nur die Kultur, also die Art und Weise, bestimmte Individuen kulturell und gesellschaftlich zu blockieren. Also bewusst Maßnahmen zu ergreifen, andere gegen dieses Individuum aufzustacheln, zum Beispiel einer Person zu entfolgen oder beziehungsweise sie bewusst nicht zu beachten, also zum Beispiel ihre Musik nicht zu hören oder ihre Filme nicht zu schauen. Und das betrifft ja vor allem Prominente, also da ist die Rede von Kanye West, von R. Kelly, Kevin Spacey oder zum Beispiel auch J.K. Rowling, jetzt gar nicht mal so lange her mit dem einen Tweet. Also Cancel Culture ist auf alle Fälle ein aktives und auch interessantes Phänomen unserer heutigen Zeit. Jetzt haben aber mehrere Studien festgestellt, dass in den wenigsten Fällen trotz aktiver Arbeit eben dieser Canceller die Karriere einer prominenten Person wirklich vorbei ist. Also viele arbeiten nach einer kurzen Pause von der Öffentlichkeit oder vom Rampenlicht sozusagen einfach weiter und manche werden sogar tatsächlich berühmter, weil eben zum Beispiel viele Leute von einer Person, von einem Musiker noch gar nichts wussten und dann eben mitbekommen, okay, die ist jetzt offiziell gecancelt und dann eben in diese Musik reinhören oder eben sich dann Filme von dieser Person anschauen, um eben den Kontext zu verstehen, in welchem diese Person dann gecancelt wurde. Neben diesen unfreiwilligen Nebenwirkungen hat die Cancel Culture aber auch die Aufgabe eines sozialen Korrektivs. Also so nach der Aussage, wir haben dich berühmt gemacht und wir können dich auch wieder absetzen. Also wir können dich auch ignorieren. Jetzt die Frage an Sie, wie weit darf Cancel Culture als eben dieses Korrektiv gehen? Also wann oder gibt es überhaupt eine Grenze, wann sozusagen der Offendete, der Angegriffene selbst zum Offender, zum Angreifer wird?
Also Cancel Culture heißt ja tatsächlich, jemanden quasi ausbuchen. Ob das dann die richtige Strategie ist, jemanden in Schranken zu verweisen, möchte ich bezweifeln. Vielleicht wäre der bessere Weg, tatsächlich die Leute nach wie vor öffentlich auftreten zu lassen und sich dann eher kritisch damit auseinanderzusetzen, mit den Thesen, die gesagt werden, die eben eintakten, hier Gegenrede zu betreiben, hier GesprächspartnerInnen auf Augenhöhe dagegen zu stellen und darüber quasi ein Korrektiv zu erwirken. Aber wenn irgendjemand etwas, und darauf gibt es auch ein Recht, etwas Dummes sagt, ja, warum muss man ihn gleich oder sie gleich canceln? Die Sache ist doch die, es ist doch ein Symptom dann der Empörungskultur, dass sie dann sagt, das geht doch gar nicht, wie kann man nur, und das auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Bubble sagt und dann die Person tatsächlich mundtot macht. Wäre es nicht viel besser, in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer deliberativen Gesellschaft, hier die Leute nach wie vor zu Wort kommen zu lassen, aber zu zeigen, dass sie sich entweder dumm verhalten haben oder falsch verhalten haben, ethisch inkorrekt verhalten haben. Und mit dieser Rückmeldung können sie dann vielleicht viel mehr anfangen. Aber dass man immer sofort anfängt, Foren quasi einzustellen, halte ich für sehr bedenklich.
Wenn man jetzt an Cancel Culture denkt, dann kann man auch, finde ich, sehr gut eine Verbindung ziehen zu der Schweigespirale von Noël Neumann. Die beschreibt ja sehr gut, wie Mindermeinungen zur vorherrschenden Meinung werden können und auch welche Gefahren in Bezug auf die Meinungsfreiheit dann bestehen oder eben entstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass einige sich zu Hause jetzt vielleicht fragen, gibt es auch so etwas wie ein passives Canceln, also indem man sich einfach nicht bewusst negativ mit einer Person auseinandersetzt, sondern kann es sein, dass Sie und ich jetzt gerade dabei sind, passiv ganz viele Menschen und Themen zu canceln, einfach weil wir uns nicht aktiv damit beschäftigen?
Auch hier ist es wieder eine schwere Entscheidung oder gar nicht so einfach darauf zu antworten. Also wenn ich jetzt tatsächlich an die Schweigespirale von Elisabeth Nölle-Neumann denke, dann ist ja ein Moment, dass sich eine Fraktion traut, öffentlich zu reden, und die andere eben nicht mehr traut, öffentlich zu reden. Und das Nicht-mehr-Trauen kommt eben hier aufgrund von Isolationsfurcht und Konformitätsdruck zustande. Und hier ist tatsächlich die Frage, also normal hätte ich jetzt gesagt, naja, es ist ein ganz reizvoller Ansatz, vielleicht jemanden jetzt nicht mehr ganz so das Forum des Auftretens zu geben. Aber wenn damit verbunden tatsächlich so etwas wie ein Eintakten in die einzig richtige Meinung, also der Konformitätsdruck verbunden ist, oder wir tatsächlich diesen Gedanken aufgeben, dass man in einer Gesellschaft Minderheitenmeinungen ohne Sanktionierung äußern darf, also diese Isolationsfurcht damit aufgeben, dann ist das eigentlich ein erschreckendes Bild. Also insofern würde ich mir durchaus wünschen, dass diese Facette der Schweigespirale jetzt nicht auf Cancel Culture angewendet wird. Generell muss man ja sagen, Nölle Neumann hat ja diese Theorie entwickelt in einem offenen Diskurs. Sie war ja hier tatsächlich angetan, dass sie gesagt hat, naja gut, es geht um die Bereitschaft, also politische Parteien sollen dafür sorgen, dass es eine Bereitschaft gibt, sich öffentlich zu äußern. Anhänger von bestimmten Parteien sollen eben bestimmte Accessoires, Buttons, Sticker und so weiter öffentlich zur Schau tragen, Luftballons mit dem Parteienlogo ihren Kindern geben und so weiter, damit die Visibilität erhöht wird und dadurch nach Möglichkeit dann eine optische Illusion entsteht, dass nämlich, dass diese Meinung als stärker wahrgenommen wird als eine andere, und diejenigen, die dann glauben, oh, die anderen, die nehmen zu, die fangen an eben zu schweigen oder trauen sich nicht mehr so, sich zu äußern. Ob das wirklich auf Promis anzuwenden ist, die ohnehin, also die, wie soll man sagen, entweder die Narrenfreiheit der Celebrity-Kultur für sich vereinnahmen können, die ohnehin sehr extrovertiert sind, die ohnehin an vorderster Front stehen und immer ausspielen, ob man die überhaupt in so eine Kategorie eintacken kann, ich denke eher nicht. Also von daher würde ich sagen, so richtig passt dieses Konzept der Schweigespirale nicht zum Konzept der Cancel Culture.
Okay, wenn die Schweigespirale nicht passt, dann können wir vielleicht auf ein anderes Phänomen weiter eingehen. Und zwar hat Norris in einer Studie von 2021 das etwas genauer untersucht. Und zwar hat er dort festgestellt, dass es einen Begriff, oder hat einen Begriff geprägt, der heißt Silencing. Und das ist praktisch, ich sag mal, das Gegenteil von Cancel Culture, die ja extern auf ein Individuum ausgewirkt wird. Und beim Silencing spricht man sozusagen von einer Selbstzensur, also intern, sich intern bewusst mit seiner Meinung zurückzuhalten, aus Angst eben vor Isolation. Norris hat in dieser Studie herausgefunden, dass das vor allem bei Wissenschaftlern der Fall ist und dann wahrscheinlich auch bei Politikern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gefährlich ist diese Selbstzensur in der Wissenschaft?
Zunächst mal, also hier tatsächlich, wenn ich mich selbst verpflichte, nicht mehr zu reden und tatsächlich mich zurücknehme, dann sind wir tatsächlich hier beim Aspekt der Isolationsfurcht und damit auch hier bei einem legitimen Übertrag. Wenn jetzt tatsächlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil sie das Gefühl haben, es wird im Mainstream, nennen wir es mal so, zu laut gesprochen und aufgrund dessen entweder Angst haben oder keine Lust mehr haben, sich permanent dem Druck der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, werden halt bestimmte Überlegungen, bestimmte Annäherungen an Wissenschaft, bestimmte Analysen hier nicht mehr thematisiert. Und das wäre dann tatsächlich eine Verarmung. Von daher ist tatsächlich dieser selbstgewegte Weg, sich Schweigen aufzuerlegen, sicherlich der Falsche, weil man damit tatsächlich den Krakehlern, den Populisten, vielleicht auch den wenig Vorgebildeten hier einfach den Raum lässt. Und was halt bitter ist, klar, je komplexer ein Sachverhalt ist, umso weniger leicht kann ich ihn mit Schwarz und Weiß beantworten, umso mehr steigt dann aber auch der Erklärungsbedarf, der Erklärungsdruck. Und unsere Medien sind nicht darauf angelegt, dass ich groß ausholen kann, groß erklären kann. Das heißt, ich muss kurz und knackig auf den Punkt kommen. Und je komplexer die Themen werden, umso weniger kann ich das. Und wenn ich dann nur meine Themen wiederum selbst unterkomplex weitergeben kann, habe ich auch irgendwann vielleicht tatsächlich auf Medienauftritte keine Lust mehr.
Was würden Sie denn sagen, ist so der Weg raus aus dieser Isolationsfurcht? Also angenommen, ich bin jetzt Wissenschaftler und ich habe zu irgendeinem Thema eine Studie durchgeführt und Ergebnisse herausgefunden, die komplett entgegen der Meinung des Mainstreams gehen? Oder vielleicht mal auf Sie übertragen die Frage, wie würden Sie darauf reagieren? Also würden Sie trotzdem laut Ihre Meinung oder die Ergebnisse präsentieren? Oder wie geht man mit sowas um?
Naja, zunächst mal vielleicht der Aspekt, in der Wissenschaft geht es ja weniger um Meinung als vielmehr um Fakten. Jetzt kann ich natürlich zu einem Ergebnis kommen, faktengestützt, das einer Mehrheitsmeinung widerspricht, weil die Mehrheitsmeinung, wie der Name möglicherweise dann schon nahelegt, also nicht auf Wissen basiert, sondern auf Meinung basiert. Und hier wird es halt dann tatsächlich schwierig, das Ganze zu machen und hier tatsächlich diese Wege zu gehen. Wenn ich jetzt an meine eigene Biografie denke und die Frage mir stelle, habe ich, wenn ich Forschungsergebnisse hatte, die abseits des Mainstreams waren, habe ich mich getraut, die zu publizieren? Klar habe ich mich getraut. Das Problem sind dann eher so die Reviewer, die Peers, die hier erst für das Thema begeistert werden müssen. Das heißt, also man wusste, es ist immer ein längerer Weg, um in die Fachzeitschriften zu kommen, um auf Konferenzen zu kommen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man das durchgehalten hat, hat man seine Foren gehabt. Man hat es halt möglicherweise schwerer als eine Person, die tatsächlich Mainstream hier bedient. Das könnte man vielleicht so dann stehen lassen.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Punkt aufgreifen, den Sie vorhin angesprochen haben, dass unsere Medien nicht so ausgelegt sind, komplexe Sachverhalte ausführlich zu erklären, sondern dass es eher kurz und knackig kommuniziert wird. Das geht ja eigentlich Hand in Hand mit der Funktion von Memes, die ja auch komplexe Prozesse meistens stark vereinfacht in einigen wenigen Bildern oder sogar nur in einigen wenigen Wörtern darstellen. Wenn wir jetzt mal das aktuelle Thema Krieg in der Ukraine mit dazu holen, dann wird da ja im Prinzip in der Meme-Kultur alles heruntergedampft auf einen Krieg zwischen Gut und Böse. Also Zelensky gut und Putin böse. Und einer der ersten und auch wahrscheinlich einer der bekanntesten Meme-Bausteine ist beispielsweise russisches Kriegsschiff Fick dich, der aus der gleichlautenden Reaktion des Soldaten Roman Hrybov auf die Annäherung eines russischen Kriegsschiffs vor der Schlanginsel und der Aufforderung zur Kapitulation am 24. Februar hervorging. Sie haben sich mit Ihrem Kollegen Michael Johann mit der Bedeutung von Memes befasst und da sagen Sie, dass Memes strategisches Potenzial, wie beispielsweise Mobilisierung, mit sich bringen. Frage an Sie. Beobachten Sie aktuell im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf meme-technischer Basis eine neue Form des Aktivismus und dem angeschlossen denken Sie, dass dies die Kriegsführung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann?
Also zunächst mal grundsätzliche Bemerkung zum Ukraine-Krieg. Also hier gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern viele Schattierungen von Grau. Es ist ein Konflikt, der schon vor einiger Zeit begonnen hat. Ja, man könnte sagen, also manche sprechen ja von 2014, man kann noch weiter zurückgehen. Was sind so die Sachen? Das Ganze entsprechend analytisch zu durchdringen, ist keine Sache von wenigen Minuten, sondern man muss sich dafür Zeit nehmen und tatsächlich die Situation sehr lange analysieren. Memes sind jetzt oder Image-Makros hier ein Medium oder ein Instrument, wo ich tatsächlich Kritik und Kontrolle an manchen Aspekten des Krieges üben kann. Das heißt, ich nehme ja ohnehin nur eine bestimmte Facette raus. Sie haben jetzt zum Beispiel die Eroberung der Schlangeninsel genannt und versuche hier tatsächlich mit einer Text-Bild-Botschaft, das ist es ja so, hier meinen Standpunkt zu artikulieren. In aller Regel Kritik zu artikulieren. Das geschieht eben dadurch, indem ich ein Bild auswähle. Sie haben hier das Schiff, das versenkt wurde, genannt. Dieses Bild auswähle und mit einer Textzeile, die oben platziert wird als Exposition, quasi das Thema einführe und dann mit einer Textunterzeile quasi einen Pun setze, einen Witz setze, eine Pointe setze. So ist das Ganze ganz klassisch. Und in aller Regel thematisiert ein solches Image-Makro eben einen Aspekt eines hochkomplexen Vorgangs und äußert sich zu diesem Komplex. Und natürlich ist in der Summe der Memes, die ich mir zu einem Thema anschaue, ist durchaus so, dass mich die Masse an Memes durchaus anhält, mich über das Thema intensiver zu informieren, über das Thema zu reflektieren. Und schlussendlich sind sie möglicherweise oder haben zumindest das Potenzial, hier Auslöser einer Meinungs- und Willensbildung zu sein. Und insofern können Memes natürlich Kritik- und Kontrollfunktion übernehmen. Das ja, aber sie können niemals einen komplexen Sachverhalt erklären. Sie greifen einen winzigen Aspekt raus und kommentieren diesen.
Dann würde ich gerne noch eine Frage stellen, und zwar zur Aktivierung von Meinungsbildung und Willensbildung, wie Sie gerade angesprochen haben. Wir reden hier von Schockbildern in der Berichterstattung. Also gerade im Krieg werden ja oft sehr grausame Bilder von der Presse oder von den Medien publiziert und veröffentlicht. Und Sie haben ja in einer Ihrer Studien die Verwendung von Schockbildern untersucht und auch herausgefunden, dass diese als legitimes Mittel zur Erstinformation dienen können, vor allem wenn es eine bis dato nicht bekannte Krise ist. Jetzt die Frage, finden Sie persönlich, dass wir aktuell schon wieder an einem Punkt angelangt sind, an dem der Gewöhnungseffekt durch zu viele schockierende Inhalte in der Berichterstattung eingetreten ist?
Ja, die Frage, die Sie gestellt haben, ist die nach dem Habitualisierungseffekt. Gewöhne ich mich an die Gewalt? Und das ist tatsächlich berechtigt. Aber wenn wir hier zurückgehen, was war denn bei diesen Bildern? Am Anfang war man recht ungläubig. Man hat Putin oder Russland das gar nicht zugetraut, dass er tatsächlich in die Ukraine einmarschiert, einen völkerrechtswidrigen Überfallkrieg quasi durchführt, und war einfach selbst vollkommen überrascht. Und am Anfang hat es auch die Belege gebraucht, wie menschenverachtend, wie skrupellos dieser Krieg geführt wurde. Also insofern war es am Anfang sicherlich legitim, dass man etwa aus Butscha diese Bilder gesehen hat, wo Zivilisten auf der Straße lagen, wo ein Mann, der Kartoffel holen war, quasi erschossen auf der Straße war, daneben das Fahrrad, aus dem die Kartoffeln quasi gekullert sind, indem man in anderen Regionen eine Familie, die bei einer religiösen Gemeinschaft, bei einer Kirche Asyl gesucht hat, hier auf offener Straße erschossen wurde. Das sind so Beispiele, wo man sagt, ja, da macht es Sinn, das zu zeigen, um einfach mal zu zeigen, wie schnell im Prinzip es zu Gräueltaten gekommen ist, wie stark tatsächlich hier Gewalt eskaliert ist, um auch zu zeigen, wie unmenschlich der Krieg geführt wird. Also das ist immer eine Abwägungssache. Bereits bei der Zweitveröffentlichung dieser Bilder würde es sich gehören, dass man dann diese Opfer unkenntlich macht. Man weiß inzwischen, dass es diese Gräueltaten gibt, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gibt. Das heißt, die Information ist eingeführt und jetzt kann man sich überlegen, ob es nicht andere Bildmotive gibt, die tatsächlich vielleicht mehr dazu beitragen, sich eine Meinung über den Krieg zu bilden. Also etwa, wenn wir uns überlegen, zerstörte Orte oder generell die zerstörten Fabriken, die zerstörten Wohnungen zeigt, indem man zeigt, wie etwa Brücken gesprengt werden, wie etwa gezeigt werden, wie Drohnen im Einsatz sind, wie etwa gezeigt werden, dass die Moral unter den Soldaten, unter den ukrainischen Soldaten noch hoch ist und sowas, ob das nicht tatsächlich momentan einen Mehrwert bietet. Also insofern denke ich, wenn man zu viel zeigt, gibt es diese Habitualisierungseffekte. Man muss am Anfang diese Gräueltaten zeigen, um zu sensibilisieren. Und die Medien sind schlau genug, dass sie jetzt eine große Variation von Bildern haben, die einfach zeigen, wie hart der Krieg geführt wird, ohne die Bildmotive permanent in einer Art und Weise zu wiederholen, sodass man von Habitualisierungseffekten sprechen könnte.
Das war eine sehr ausführliche und weitreichende Antwort und meiner Meinung nach der perfekte Schluss für unser Interview. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?
Also ich danke für das Gespräch und hoffe, dass ich durch meine Antworten ein bisschen Licht in ein Dunkel bringen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe wieder sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Ich hoffe, Ihnen haben die Fragen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf Spotify folgen oder für alle weiteren Infos zu den besprochenen Quellen gerne in der Description-Box vom Podcast vorbeischauen. Ihr könnt auch gerne auf der Website der Uni Passau und des Studiengangs Kommunikation in der digitalen Gesellschaft vorbeischauen, falls euch das Thema interessiert. Ansonsten danke ich nochmal vielmals fürs Zuhören und für Ihre Zeit, Professor Knieper. Und nächste Woche geht's spannend weiter mit Professor Dr. Töpfel im Interview. Und zwar geht es dort auch um Russland, allerdings mit Fokus auf Russland und die Medien. In dem Sinne, vielen Dank und ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann.